Guten Morgen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. In einer Gratiszeitung, wie sie überall aufliegen, gibt es die Rubrik «Single des Tages». Da werden Frauen und Männer vorgestellt, die einen Partner oder eine Partnerin suchen. Zu diesem Zweck sollen die Suchenden auch etwas über sich selber verraten, indem sie vorgegebene Sätze beenden müssen. Einer dieser Sätze beginnt mit den Worten «Verzeihen kann ich». Eine 25-jährige Frau meint, «Verzeihen kann ich schon, aber es fällt mir schwer.» Und eine 18-Jährige sagt, «Verzeihen kann ich Kleinigkeiten.» Ein 20-Jähriger wiederum sagt, «Verzeihen kann ich alles außer einem Seitensprung.» Ein 18-jähriger Mann dagegen sagt klar und deutlich, «Verzeihen kann ich nichts.» Wohingegen ein 25-Jähriger behauptet, «Verzeihen kann ich alles.» Manchmal ertappe ich mich beim Lesen dieser Statements bei der Frage, was ich denn sagen würde, wenn ich einen dieser Sätze vollenden müsste. Oft fällt es mir gar nicht so leicht, eine griffige Aussage zu formulieren, auch hier nicht. Kann ich verzeihen? In diesem Zusammenhang fällt mir die Geschichte der jungen Iranerin Ameneh Bahrami ein, von der kürzlich in den Medien die Rede war. Dieser jungen Frau hat ein abgewiesener Verlierer aus Wut über die ihm zugefügte Kränkung Säure ins Gesicht geschüttet. Dabei wurde ihr Gesicht völlig entstellt. Ein Auge hat sie verloren, das andere ist fast erblindet. Das iranische Recht kennt nun das Prinzip der Wiedervergeltung. Darum hat ihr ein Gericht zugesprochen, dass sie nun ihrerseits die Augen des Mannes mit Säure blenden darf. Es war schon alles vorbereitet, die Pipette mit der Säure stand bereit. Erst hier, im letzten Augenblick, verzichtete die Frau auf ihre Rache und sagte, sie habe dem Täter verziehen. Selber formuliert sie das so. Ich habe 7 Jahre dafür gekämpft, dass diese Auge-um-Auge-Bestrafung ausgeführt wird. Aber ich fühle mich jetzt befreit, dass es nicht geschehen ist. Eine verblüffende Ähnlichkeit zu dieser Begebenheit hat eine Geschichte in der Bibel. Auch hier hätte einer die einmalige Gelegenheit gehabt, sich bei seinem Todfeind zu rächen. Und er hat darauf verzichtet. In dieser Geschichte geht es um 2 Männer, Saul und David. Es ist eine Geschichte voller Gegensätze, Licht und Schatten, Liebe und Hass, Stolz und Scham. Eine Geschichte, die aufwühlt und nachdenklich stimmt. Dabei hat alles so gut angefangen. David kommt an Sauls Hof. Er soll für Saul die Harfe spielen, wenn ein böser Geist Saul quält. Sobald David spielt, geht es Saul besser. Und das bleibt nicht ohne Folgen, denn dann heißt es in der Bibel, «Und Saul gewann David lieb.» Etwas ungemein Zärtliches liegt in diesen Worten. Man könnte meinen, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Aber es sollte anders kommen. Denn nicht nur Saul ist es, der David lieb gewinnt, sondern das ganze Volk. Die Herzen der Menschen fliegen David regelrecht zu und kehren sich von Saul ab. Und dann verliert Saul auch noch etwas, das ihn als Mann besonders kränkt. Die Bewunderung der Frauen. Denn als David erfolgreich aus einer Schlacht zurückkehrt, jubeln ihm die Frauen zu und verspotten gleichzeitig Saul, indem sie singen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber 10.000. Und als wäre das noch nicht genug, wenden sich schließlich auch noch Sauls eigene Kinder, Sohn Jonathan und Tochter Michal, von ihm ab und ergreifen Davids Partei. Um David zu schützen, scheuen sich diese auch nicht, den eigenen Vater schamlos anzulügen. Jetzt gibt es für Saul kein Halten mehr. Ein neuer, böser Geist bemächtigt sich seiner, einer, der sich von keiner Musik mehr besänftigen lässt. Rasende Eifersucht packt Saul, und es gibt für ihn nur noch eines, David muss weg. So flieht David mit einigen Kumpanen in die Wüste, wo er sich mit Raubzügen über Wasser hält. Und wann immer es ihm möglich ist, stellt Saul David nach. Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt und, wie jedes Katz-und-Maus-Spiel, ist es ein Spiel auf Leben und Tod. Und hier kommt es zu dieser denkwürdigen Begegnung in einer Höhle, in der Höhle von Engedi. In der Bibel lesen wir,
Als Saul heimkehrte, wurde ihm gemeldet, David ist jetzt in der Bergwüste bei En-Gedi. Da nahm Saul 3000 der besten Kriegsleute aus ganz Israel mit. Östlich der Steinbockfelsen macht er sich auf die Suche nach David und seinen Männern. Als er an den Schafhirten vorbeikam, ging er in die nahegelegene Höhle, um seine Notdurft zu verrichten. Hinten in dieser Höhle saß David mit seinen Männern. Die flüsterten David zu, »Heute ist der Tag, von dem Gott zu dir gesagt hat, ich gebe deinen Feind in deine Hand, du kannst mit ihm machen, was du willst.« David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Hinterher schlug ihm aber doch das Gewissen, weil er das gewagt hatte. Er sagte zu seinen Leuten, »Gott bewahre mich davor, dass ich Hand an meinen Gebieter lege, an den Gesalbten Gottes, denn das ist und bleibt er.« Er wies seine Männer zurecht und verbot ihnen, sich an Saul zu vergreifen. Als Saul die Höhle verlassen hatte, um seinen Weg fortzusetzen, kam David heraus und rief ihm nach, »Mein Herr und König!« Saul drehte sich um, und David warf sich ehrerbietig vor ihm nieder. Und David sagte, »Warum lässt du dir einreden, dass ich dich ins Verderben stürzen will? Heute kannst du dich mit eigenen Augen vom Gegenteil überzeugen. Hier in der Höhle hatte Gott dich in meine Hand gegeben. Meine Leute haben mir zugesetzt, dass ich dich umbringen soll. Aber ich habe dich geschont, weil ich dachte, ich werde nicht Hand an meinen Gebieter legen, denn er ist der Gesalbte Gottes. Mein Vater, sieh diesen Zipfel deines Gewandes hier in meiner Hand. Ich hätte dich töten können, aber ich habe nur dieses Stück von deinem Gewand abgeschnitten. Daran musst du doch erkennen, dass ich kein Verräter bin und dir nichts Böses antun will.« Als David ausgeredet hatte, fragte Saul, »Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David?« Und Saul erhob seine Stimme und weinte.
Da treffen zwei Todfeinde aufeinander, die auf den ersten Blick gegensätzlicher nicht sein könnten. David, der charismatische Strahlemann und Schützling Gottes. Saul, der eifersüchtige, von Gott verworfene Finsterling. David, der unschuldig Verfolgte, und Saul, der schuldbehaftete Verfolger. David, der seinen Todfeind verschont, als er ihn umbringen könnte, und Saul, der nichts unversucht lässt, um David aus dem Weg zu räumen. Und doch, liest man die Geschichte der beiden Männer genau, so wird schnell einmal deutlich, so unterschiedlich sind die beiden nicht. Auch David hat einiges auf dem Kerbholz, und auch Saul hat noch ganz andere Seiten als die eines tobsüchtigen Finsterlings. So unterschiedlich sind Saul und David gar nicht. Sie haben im Gegenteil vieles gemeinsam. Beide sind sie nämlich gefangen. Gefangen in ihrem Machthunger, gefangen in ihren Leidenschaften, gefangen in ihren Verfehlungen. Und noch etwas. Beide tragen sie in sich eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach Anerkennung, eine Sehnsucht nach Bestätigung, eine Sehnsucht nach Achtung und Liebe. Denn Eifersucht ist letztlich nichts anderes als Sehnsucht. Sehnsucht allerdings in ihrem hässlichsten Gewand. Doch mag ihr Gewand noch so hässlich sein, die Sehnsucht an sich ist es nicht. Auch in der Gestalt der Eifersucht bewahrt sich die Sehnsucht einen Teil ihrer Unschuld. Auch bei Saul. Vater, sagt David zu ihm, Vater, sagt David zu Saul, der von den eigenen Kindern verachtet wird. Vater, sagt David, Vater, sieh doch. Und auf einmal leuchtet etwas auf von der Zärtlichkeit und Innigkeit der früheren Tage. Das spürt Saul, das rührt ihn an, das rührt ihn an dort, wo seine Sehnsucht wohnt, dort, wo seine Sehnsucht noch nicht von der Eifersucht vergiftet ist, dort, wo seine Sehnsucht noch unschuldig ist wie die eines Kindes. Ein ungläubiges Staunen ergreift Saul und er fragt, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Vater, sagt David, und mein Sohn, antwortet Saul. Und diese Begegnung erschüttert Saul so sehr, dass er zu weinen beginnt. Und Saul erhob seine Stimme und weinte, heißt es in der Bibel. Saul weint. Und in seinen Tränen liegt der Schmerz über all das, was schiefgelaufen ist. Und in seinen Tränen liegt das Glück dieses besonderen Augenblicks, da alles wieder gut scheint. Für den Bruchteil eines Augenblicks darf die Sehnsucht in den Herzen dieser Männer sich zeigen, ohne dass sie ihr Gesicht verliert. Und sie darf es in dem Moment als einer dem anderen verzeiht. Nicht Rache ist offenbar süß, sondern Verzeihen. Das ist übrigens sogar wissenschaftlich erwiesen. Versuche haben nämlich gezeigt, dass Leute, denen man die Gelegenheit gegeben hatte, sich zu rächen, zwar kurzfristig tatsächlich eine Art Genugtuung erlebten. Diese Befriedigung aber verpuffte rasch. Denn kurze Zeit später ging es diesen Leuten trotz allem schlechter und sie ärgerten sich deutlich mehr über ihre Kontrahenten als jene, die gar keine Möglichkeit zur Rache gehabt hatten. Auf den Punkt gebracht heißt das, wer sich rächt, ärgert sich im Nachhinein mehr als derjenige, der sich nicht rächt. Das macht deutlich, so süß Rache zunächst auch schmecken mag, so bitter und nachhaltig ist ihr Nachgeschmack. Letztlich ist also nicht Rache süß, sondern Verzeihen. Das zeigt auch die Geschichte der jungen Iranerin, wenn sie sagt, ich habe 7 Jahre dafür gekämpft, dass diese Auge-um-Auge-Bestrafung ausgeführt wird. Aber ich fühle mich jetzt befreit, dass es nicht geschehen ist. Auch hier wird deutlich, die Befreiung besteht nicht darin, dass die Frau sich hat rächen können, sondern darin, dass sie auf Rache verzichtet und verziehen hat. Verzeihen kann ich, so beginnt ein Statement in einer Gratiszeitung. Wie würde ich nun nach all diesen Überlegungen diesen Satz vollenden? Vielleicht so. Verzeihen kann ich nicht immer, aber ich will es. Denn Rache ist bitter und Verzeihen ist süß. Mal schauen, ob irgendjemand in den nächsten Ausgaben einmal etwas in der Richtung schreibt. Amen.